Herzlich willkommen zu einer Tasse Theologie. Ich möchte auf die von Max Weber stammende Differenzierung zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik zu sprechen kommen. Diese Differenzierung ist wichtig, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich eine verantwortungsvolle Politik? Bedeutsam ist die Differenzierung hinsichtlich der Differenz zwischen der politischen Urteilskraft und der moralischen Wertung. Im Grunde geht es um die Frage, wird eine politische Frage nach der Kategorie gut oder böse oder nach der Kategorie richtig und falsch beurteilt? Wenn Sie eine politische Frage nach der Kategorie des Guten bewerten, dann sind Sie Gesinnungsethiker. Das heißt, Sie halten die Verantwortung für die Folgen Ihrer guten Gesinnung für sekundär. Ist die Forderung, große Vermögen besonders stark zu besteuern, Zeichen der Verantwortungsübernahme für die Folgen einer Wohlstandsgesellschaft? Oder geht es hier um die moralische Minderwertigkeit von Reichtum? Was bedeutet der Hinweis darauf, dass der politische Gegner lügt? Ist es die Aufforderung dazu, sich näher mit der Faktenlage auseinanderzusetzen? Oder geht es darum, diesen Gegner moralisch zu diskreditieren? Wer als Lügner bezeichnet wird, der kann sich ja nur dann zur Wehr setzen, wenn er dennoch gehört wird. Das schärfste Zeichen einer gesinnungsorientierten Politik ist wohl die Diskreditierung von Menschen bei gleichzeitigem Entzug der Diskussionsbasis. Genau das ist das Problem der medialen Selbstzensur. Wenn etwa YouTube-Videos gelöscht werden, weil sie verderbliche Inhalte transportieren, dann ist die Auseinandersetzung mit der Löschung beendet. Denn es gibt ja dann gar nicht mehr die Möglichkeit, dass sich Nutzer eine eigene Meinung bilden. Sie müssen glauben, was ihnen über die Bösartigkeit der entfernten Inhalte gesagt wird. Anderen das Reden zu verbieten, weil sie gegen den Moralkodex verstoßen haben, ist also die Perfektionierung der Gesinnungsethik im öffentlichen Raum. Hier ist das Argument gar nicht mehr hörbar. Es kann nicht zum Tragen kommen. Mithilfe von Argumenten kann man dann natürlich auch nicht mehr die Moral kritisieren. Das Ergebnis ist nicht nur eine Gesinnungsethik, das Ergebnis ist eine ethikfreie Gesellschaft. Denn Ethik ist ja die Kritik der Moral. Eines ist höchst seltsam. Unmoralisch sind ja meist die anderen. Das ist auch ganz klar, denn Moral ist zunächst das, was uns selbstverständlich vorkommt. Es ist eben das gerade für uns Gültige oder auch das mehrheitlich Erwünschte. In Argentinien wurde eine Corona-Abgabe eingeführt. Die 12.000 reichsten Argentinier müssen diese Abgabe leisten. 12.000 Menschen, das sind natürlich viel zu wenige, um einen echten Effekt zu erzielen. Es handelt sich um eine Enteignung ohne Kompensation. Und wahrscheinlich werden die einen oder anderen auch Argentinien verlassen und vielleicht in das nahegelegene Uruguay umziehen. Entscheidend ist, dass hier eine politische Konfliktlage durch die Moral überdeckt wird. Solche Art Symbolpolitik ergibt sich niemals aus der Übernahme von Verantwortung, sondern immer aus der Gesinnung heraus. Insbesondere sind spontane Reaktionen, die häufig sehr emotional aufgeladen sind, naturgemäß eher gesinnungsorientiert. Wer sehr schnell und sehr laut reagiert, folgt meist einer Komplexitätsreduktion. Ethik hingegen verlangt das Durchdenken eines Sachverhalts, das bewusste Nachdenken über die Situation und sie verlangt im öffentlichen Diskurs Kompromissfähigkeit. Kann es Kompromisse geben, wenn der andere als Lügner bezeichnet wird? Kann es eine Verständigung geben, wenn das Gegenüber das Böse verkörpert? Ist ein Ausgleich noch möglich, wenn die von mir abgelehnte Option als unmoralisch bewertet ist? Kann ich noch in Verhandlungen treten, wenn der andere eine persona non grata darstellt? Demokratische Diskurse setzen voraus, dass wir über Fakten streiten können, ohne sie mit moralischen Kategorien zu überfrachten. Ein Beispiel mag die Migrationspolitik bieten. Wenn wir uns hier auf die individualethische Position der christlichen Nächstenliebe beziehen, dann können wir leicht vergessen, dass es sich um eine politische Krisensituation handelt, die nicht auf der individuellen Ebene gelöst werden kann. Natürlich wird jeder dem Satz zustimmen, dass Menschenleben nicht gegen anderes aufgerechnet werden dürfen. Und dennoch ist der Kompromiss der einzige Weg, um diesem Ideal, das mit dem Begriff der Nächstenliebe gegeben ist, möglichst nahe zu kommen. Selbst wenn es um die Rettung von Menschen geht, sind also Kompromisse notwendig. Hier gibt es richtige und falsche Handlungsoptionen, aber keine guten und bösen. Der erste Schritt dazu, hier in die Verantwortungsperspektive hineinzukommen, besteht darin, die eigene Position zu relativieren. Es geht um das Eingeständnis der eigenen Irrtumsfähigkeit. Wer sich darauf festlegt, auf der richtigen Seite zu stehen, der kann im demokratischen System natürlich keine Kompromisse herbeiführen. Denn Kompromisse setzen Flexibilität voraus. Eine flexible Moral ist aber auch nichts, was wir uns gern vorhalten lassen. Wie können wir uns also eine ethische Urteilskraft antrainieren? Einerseits natürlich im Diskurs, andererseits aber auch bereits im eigenen Denken. Wer versucht, die Position des anderen zu verstehen, indem er sie selbst einnimmt, der zwingt sich dazu, das eigene Denken mit Argumenten zu untermauern. Im Konflikt geht es darum, fremde Positionen zu verstehen und sie dann aufgrund der Argumente zu bewerten, nicht aufgrund der politischen Farbe, die sich mit der Position verbindet. Denn politische Farben drücken immer die Gesinnung aus. Verantwortlich agiert aber nur derjenige, der fähig dazu ist, Farben miteinander zu mischen. Mischen bedeutet aber nicht, die eigene Gesinnung aufzugeben. Farben zu mischen bedeutet, die eigene Gesinnung in Beziehung zu anderen zu setzen. Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle. Dieses Zitat stammt von Karl Popper, einem Verfechter der offenen, liberalen Gesellschaft. Er beschreibt recht treffend die der Gesinnungsethik innewohnende Gefahr. Der gute Zweck heiligt eben nicht jedes Mittel. Soll die Freiheit der Berufswahl eingeschränkt werden, weil es einen Mangel an Ärzten, Pflegern und Lehrern gibt? Soll die Reisefreiheit beendet werden, weil Tourismus das Klima schädigt? Der Gesinnungsethiker wird Ja rufen. Auf der anderen Seite stehen die Fragen. Sind die Folgen unter der Dynamik zukünftiger Entwicklungen hinreichend erkennbar? Wie verhalten sich die langfristigen und die kurzfristigen Folgen zueinander? Und gibt es für die Werte, die ein Gesinnungsethiker vertritt, eigentlich einen eigenen Maßstab? Zwei Aspekte kommen zusammen. Auf der einen Seite steht die Leidenschaft, die die eigene Gesinnung und das Eintreten für das Ideal mit sich bringt. Auf der anderen Seite steht das Augenmaß, die die Verantwortung fordert. Der verantwortungsethische Ansatz dient letztlich auch dem Selbstschutz vor dem eigenen Exzess. Wer anderen Unmoral vorwirft, zwingt sie in die Defensive. Die Fixierung auf das Gute kann im politischen Betrieb stets auch strategisch eingesetzt werden. Natürlich, wer sich machtvoll mit den Lorbeeren des Guten und Schönen kleidet, der führt dem anderen seine Machtlosigkeit vor. Das gilt selbst dann, wenn er die besseren Argumente haben sollte. Gesinnung und Macht schließen sich also keineswegs aus. Maßlose Gesinnung provoziert deshalb auch Gegenreaktionen. Die vorbehaltlose Orientierung am Guten produziert das Böse. Dem können wir nur dadurch entgehen, dass wir das Richtige an die Stelle des Guten setzen und Fakten nicht mit moralischen Wertungen entwerten. Am Ende stellt sich auch in Bezug auf die Weber'sche Grundunterscheidung die Aufgabe des Kompromisses. Es geht darum, Gesinnung und Verantwortung zu einem Ausgleich zu führen und beiden zu ihrem Recht zu verhelfen. Das war eine Tasse Theologie.